Ja, vielen herzlichen Dank. Dann kommen wir jetzt zur Fragerunde, zur ersten Runde. Es beginnt die AfD-Fraktion. Das Wort hat Herr Frömming, Herr Dr. Frömming.
Vielen Dank, Frau Vizepräsidentin. Sehr geehrter Herr Bundesminister Frei, herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Aufgabe, auch im Namen unserer Fraktion. Ich habe Ihnen aufmerksam gelauscht während Ihrer eingehenden Worte. Das Wort Kultur fiel kein einziges Mal. Ich weiß, dass das ja auch zum Kanzleramt dazugehört, der Kulturbereich, und nehme jetzt mal an, das war der begrenzten Zeit geschuldet. Ich möchte Ihnen deshalb Gelegenheit geben, uns vielleicht jetzt noch mal zu sagen, welche Akzente möchten denn Sie persönlich bzw. die neue Bundesregierung im Bereich der Kultur setzen? Wird es weitergehen mit der links-woken Bilderstürmerei, mit Straßenumbenennungen, mit Vorschlägen, das Kreuz vom Schloss in Berlin abzumontieren und dergleichen mehr? Oder können wir hier auf einen Kurswechsel hoffen?
Sehr geehrter Herr Kollege, vielen Dank für Ihre Frage. In der Tat, auch die Kultur- und Medienpolitik gehört zum Geschäftsbereich des Bundeskanzleramtes, wird dort allerdings von einem Staatsminister mit einer eigenen Administration verantwortet. Ich kann Ihnen aber insgesamt sagen, dass die Bundesregierung im Bereich der Kulturpolitik vor allen Dingen Räume und Möglichkeiten schaffen möchte für eine wirkmächtige Kultur. Und das bedeutet, dass wir mit Sicherheit nicht versuchen, enge Leitplanken zu setzen, sondern vor allen Dingen zu ermöglichen. Also auch die Freiheit für Kultur und Kulturschaffende zu ermöglichen. Da wollen wir den Rahmen setzen und nicht auf Einschränkungen.
Dank für Ihre Antwort. Für Freiheit stehen auch wir, wenn es um Kultur geht. Nun möchte ich aber Sie ganz konkret fragen. Dieser Bundestag hat schon mehrfach beschlossen, ein Mahnmal für die Opfer des Kommunismus zu errichten. Das wird in Ihrem Koalitionsvertrag, an dem Sie ja mitgearbeitet haben, mit keinem Wort erwähnt. Haben Sie denn vor, dieses Mahnmal für die Opfer des Kommunismus jetzt 80 Jahre nach Kriegsende, wo ja auch die Frau Präsidentin an die vielen vergewaltigten Frauen erinnert hat, das nun endlich zur Vollendung bringen? Oder müssen wir uns darauf einstellen, dass das Thema hier noch weiter verschleppt wird?
Es ist das Wesen von Koalitionsverträgen, dass nicht alle politischen Themen vollumfänglich abgehandelt werden. Es ist ja nicht nur der Rahmen für diese Legislaturperiode für uns, sondern vor allen Dingen der Ausgangspunkt, von dem wir starten. Und diese Bundesregierung wird in den nächsten Tagen auch eine politische Vorhabenplanung für die nächsten Wochen und Monate vorlegen. Und dort werden wir abstimmen, welche Projekte und in welcher Reihenfolge und in welcher zeitlichen Einordnung wir gemeinsam auf den Weg bringen möchten.
So, dann kommen wir zur Unionsfraktion. Fragesteller ist hier Dr. Andreas Lenz.
Liebe Frau Präsidentin, lieber Bundesminister Frei, danke für die Einführung zunächst mal, aber auch noch einen guten Start. So viel Zeit muss sein. Sie haben die Herausforderungen aus meiner Sicht sehr treffend skizziert in unterschiedlichen Bereichen. Und eine der Hauptherausforderungen ist sicher die Wettbewerbsfähigkeit. Und wenn man sich die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft anschaut, dann geht es natürlich auch um die Frage der Bezahlbarkeit bei den Energie-, bei den Stromkosten. Und da würde mich interessieren, was denn die Bundesregierung plant, um tatsächlich die Stromkosten, die Energie wieder bezahlbarer zu machen.
Vielen Dank, lieber Herr Kollege. Diese Frage ist insoweit anspruchsvoll, als dass wir derzeit natürlich auch damit beschäftigt sind, die Haushalte für das laufende Jahr 2025 und für das kommende Jahr 2026 aufzustellen. Aber wir haben die klare Prämisse, dass die Strom- und Energiepreise in Deutschland sinken müssen. Und deswegen möchten wir so bald als möglich dafür sorgen, dass die Stromsteuer auf das europarechtliche Minimum reduziert wird und darüber hinaus auch die Netzentgelte reduziert, im Durchschnitt halbiert werden, damit wir tatsächlich eine wirkungsvolle Veränderung nicht nur für Unternehmen, sondern auch Privathaushalte erreichen. Das ist die klare Zielsetzung dieser Regierung.
Vielen Dank. Welche Effekte erwartet sich die Bundesregierung von diesen Maßnahmen und wie können diese Effekte und vielleicht auch noch andere Maßnahmen ja eben im besten Fall zu einem selbsttragenden Aufschwung innerhalb der deutschen Wirtschaft führen?
Herr Kollege, es ist so, dass viele unterschiedliche Maßnahmen zusammengreifen müssen, damit am Ende auch das Potenzialwachstum in Deutschland sich steigern kann, die Möglichkeiten besser werden und damit natürlich auch die Rahmenbedingungen auch für den Staat wieder verbessert werden. Dazu gehört die Energiepolitik, dazu gehört die Arbeitsmarktpolitik, dazu gehört der Bürokratierückbau und dazu gehört insgesamt auch, dass wir die Voraussetzungen in der Wirtschaftspolitik insgesamt verbessern. Es ist also ein Maßnahmenbündel, das wir auf den Weg bringen möchten und wo wir aktivierend im Bereich der Arbeitsmarktpolitik die Voraussetzungen dafür schaffen möchten, dass auch zusätzliche Arbeitskraft aktiviert werden kann.
Der nächste Fragesteller aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Herr Marcel Emmerich.
Ja. So. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich richte meine Frage an Sie, sehr geehrter Herr Minister Frey. Erstmal auch von meiner Fraktion herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Aufgabe. Als Chef des Bundeskanzleramtes ist es ja auch Ihre Aufgabe, die Regierungskoordination zu übernehmen. Und in diese Kerbe möchte ich schlagen, weil sich auch viele Spediteure, IHK, Bundespolizisten und Pendler in den Grenzregionen fragen, was nun eigentlich an den Grenzen gilt. Sind das Grenzschließungen? Ist es eine sogenannte Notlage oder verschärfte Grenzkontrollen? Und bis heute fehlt es an Ihnen an einer klaren Antwort. Aus dem Bundesinnenministerium hört man ja, dann ist es so, dass der Innenminister zunächst Jein gesagt hat. Heute Morgen hat er dann Ja gesagt. Der neue Regierungssprecher dementierte. Gleichzeitig ergehen nicht eindeutige Weisungen an die Bundespolizei. Es weiß eigentlich niemand, was nun eigentlich gilt. Ein komplettes Durcheinander. Die Bundesregierung verlagert ihre Unklarheit in dieser Frage auf die Einsatzkräfte der Bundespolizei und treibt die Beamtinnen in Rechtsbruch. Und deswegen meine klare Frage an Sie. Was ist die Rechtsgrundlage der Zurückweisung von Schutzsuchenden an der Grenze? Berufen Sie sich auf Artikel 72a EUV, ja oder nein?
Sehr geehrter Herr Kollege, vielen Dank für die Frage. Sie weisen auf einen wichtigen Zusammenhang hin. Es ist in der Tat so, dass wir einerseits die nationalen Grenzen stärker schützen möchten. Wir müssen das tun, weil der europäische Außengrenzschutz bislang nicht so funktioniert, wie wir uns das wünschen und vorstellen. Das ist aber die Zielsetzung am Ende. Und wir wollen es so tun, dass der sogenannte kleine Grenzverkehr, der Austausch über Landesgrenzen und zu unseren europäischen Nachbarländern hinweg nicht negativ berührt wird. Ich bin der Auffassung, dass die Anweisung des Bundesinnenministers an die Bundespolizei, die Umsetzung durch die Bundespolizei genau so ist, dass das erfolgreich passiert. Die Einsatzkräfte werden nicht im Unklaren gelassen. Es gibt keine Grenzschließungen, es gibt Grenzkontrollen. Und der Bundesinnenminister hat darauf hingewiesen, dass eine Weisung aus dem Jahr 2015, die die Nichtanwendung des Paragraphen 18 Absatz 2 Ziffer 1 vorgesehen hat, dass die zurückgenommen wird. Und auf dieser Grundlage gibt es eine klare Weisung an die Bundespolizisten an den deutschen Grenzen, die jetzt auch umgesetzt wird.
Ich würde meine Nachfrage gern an den Vizekanzler richten, der ja auch für die Regierungskoordination zuständig ist. Auch Ihnen Glückwunsch zu Ihrer neuen Aufgabe. Meine Frage ist, das ist ja keine triviale Frage, ist europarechtlich, verfassungsrechtlich höchst relevant. Wurde jetzt die sogenannte Notlage ausgerufen nach Artikel 72a EUV, ja oder nein? Und wie gewährleisten Sie den Schutz und Rechtsstaatlichkeit gegenüber Schutzsuchenden?
Vielen Dank für die Nachfrage. Ich lerne gerade dazu, dass die Nachfragen dann auch an den jeweils anderen Vertreter der Regierung gestellt werden können. Und ich kann Ihnen nur sagen, was die nationale Notlage angeht, gilt das, was der Bundeskanzler deutlich gemacht hat. Sie wurde nicht ausgerufen. Der Bundeskanzler hat klar gesagt, wir erhöhen die Kontrollen an den Grenzen. Das wird automatisch zu mehr Zurückführungen führen. Die Humanität unseres Landes wird trotzdem gewahrt. Und wir verstoßen nicht gegen Europarecht. Wir machen keine nationalen Alleingänge und wir haben nicht das Ausrufen der nationalen Notlage.
So, der nächste Fragesteller kommt von der SPD. Herr Thorsten Rudolph, bitte.
Ich hätte eine Frage an Minister Klingbeil. Auch von mir herzlichen Glückwunsch zum neuen Amt. Viel Erfolg und Fortune. Freuen uns auf die Zusammenarbeit. Sie haben ja zu Recht gesagt, es steht eine ganze Menge Arbeit an. Der Haushalt 25, der Haushalt 26, die Reformkommission zur Schuldenbremse, das Errichtungsgesetz zum Sondervermögen. Das wird ja einfach auch viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Vor dem Hintergrund aber auch die Frage an Sie, welche inhaltlichen Schwerpunkte wollen Sie in dieser Zeit setzen, jenseits dieser ganzen Arbeit und gerade auch als Investitionsminister? Sie haben die Wichtigkeit der Investitionen betont, aber auch darüber hinaus ist es, glaube ich, interessant zu wissen, welche inhaltlichen Schwerpunkte Sie an der Stelle setzen wollen.
Ja, vielen Dank für die Frage. Und Sie haben recht, die Agenda ist voll für die nächsten Wochen und Monate mit zwei Haushalten, mit dem Errichtungsgesetz zum Sondervermögen, auch mit der Reformkommission zur Schuldenbremse, die wir sehr zeitnah einsetzen werden und natürlich auch das Parlament und die Länder einbeziehen, so wie es im Koalitionsvertrag verabredet ist. Und es gilt das, was ich zu Beginn gesagt habe. Der Schwerpunkt der Regierung neben der Haushaltskonsolidierung, die notwendig sein wird und die notwendig ist und die auch im Koalitionsvertrag verabredet ist, ist dafür zu sorgen, dass unser Land modernisiert wird und wieder besser funktioniert. Dass spürbar im Lebensalltag der Menschen diese Investition noch ankommt. Deswegen haben wir keine Zeit zu zögern, sondern fangen jetzt sofort an. Ich bin als eine meiner ersten Amtshandlungen bei der Landesfinanzministerkonferenz in Kiel gewesen und habe dort den Landesfinanzministern das klare Signal auch gesendet, wir brauchen schnell eine Einigkeit unter den 16 Bundesländern über die Verteilung, was die 100 Milliarden angeht, die ja auch an die Länder und damit die Kommunen gehen werden. Ich bin dankbar, dass die Länder schnell zu einer Einigung gekommen sind. Und das führt dazu, dass jetzt schnell investiert werden kann. Und die Schwerpunkte liegen bei den Kitas, bei den Schulen, bei den Straßen, bei den Brücken, beim schnellen Internet, bei der Energie, beim Wohnraum und unserer Sicherheit. Also alles das, was den Lebensalltag der Menschen berührt, die sollen merken, in diesem Land geht's voran.
Gestatten Sie mir da noch eine Nachfrage. Das ganze Land wartet ja auf die Investitionen und ich glaube, wir werden alle gerade in unseren Kommunen auch darauf angesprochen. Wann kommen die denn? Können Sie schon was zur zeitlichen Planung sagen, wie wir, wann mit dem Errichtungsgesetz zu rechnen ist, mit der Befassung hier, wann dann auch tatsächlich die entsprechenden Mittel abfließen können und die Menschen dann auch schnellstmöglich merken, dass es vorangeht, dass das Land modernisiert wird und dass wir genau das umsetzen und in Straße und Schiene, in Bildung, in Digitalisierung, in die Klimawende massiv investieren?
Vielen Dank für die Nachfrage. Ich habe es gerade gesagt, der letzte Knoten, der durchgeschlagen werden musste, war der Verteilungsschlüssel unter den Bundesländern. Da gibt es jetzt eine Einigkeit. Und deswegen arbeitet mein Ministerium jetzt in den letzten Zügen auch am Entwurf des Errichtungsgesetzes für das Sondervermögen. Und wir werden am 25. Juni ja im Kabinett den Haushalt für 25 haben. Und das Ziel ist dann, dass Sie hier im Parlament parallel dazu auch das Errichtungsgesetz für das Sondervermögen behandeln werden. Und wenn ich das hinzufügen darf, ist mein Wunsch, dass es auch schnell zum Abschluss kommt hier im Parlament und wir dann dafür sorgen, dass das Geld bei den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort als Investition ankommt. Vielen Dank.
So, den Schluss in der ersten Runde macht Clara Bünger von der Fraktion Die Linke.
Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrter Herr Frey, Bundeskanzler Merz hat gesagt, es kommen immer noch zu viele Schutzsuchende nach Deutschland. Ich zitiere Herrn Merz, die Migration, illegale Migration muss gestoppt werden. Sie haben hier selber gesagt, Migration muss begrenzt werden und die Aufnahme muss bewältigbar sein. Ich habe mir die Situation tatsächlich vor Ort an der Grenze angeschaut und ich habe mir auch die Belegzahlen angeschaut. Die Landesdirektion in Sachsen veröffentlicht täglich die Zahlen und in den letzten 24 Stunden sind sage und schreibe 15 Asylbewerber in Sachsen angekommen im gesamten Land. Die Aufnahmekapazitäten sind halb leer und ich frage Sie an der Stelle, verweigern Sie da die Realität, verweigern Sie sich der Realität und halten Sie trotz der tatsächlichen geringen Ankunftszahlen an der Rechtsauffassung fest, dass eine pauschale Zurückweisung von Menschen, die auch um Asyl bitten, rechtmäßig sei. Und ich möchte Sie um die Rechtsgrundlage bitten, weil es ist ganz klar, dass das im Widerspruch zu EU- und Menschenrechten steht, wie es auch viele Initiativen und auch Wissenschaftler sagen.
Frau Kollegin, vielen Dank für diese Frage. Sie haben insoweit recht, als dass die Asylzugangszahlen in den vergangenen Tagen und Wochen sich rückläufig entwickelt. Das hat seinen Grund auch darin, dass die Bundesregierung ja bereits im September des letzten Jahres Grenzkontrollen zu allen neuen Nachbarländern angeordnet hat. Und der Bundesinnenminister diese Grenzkontrollen jetzt noch einmal deutlich verschärft hat. Es ist gut, dass das auch entsprechende Auswirkungen vor Ort hat. Der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte. Ich glaube, es ist ein Fehler, nur auf die Zugangszahlen zu schauen und zu schauen, ob es Erstaufnahmeeinrichtungen gibt mit freien Kapazitäten oder nicht. Sondern es sind Menschen, die zu uns kommen. Und da wird die Uhr nicht zum 1.1. des Folgejahres auf Null gestellt, sondern ein Integrationsprozess, der ist ja sehr viel länger andauernd. Und das erleben Sie beispielsweise auch in den kommunalen Betreuungseinrichtungen. Sie erleben das in den Schulen, dass es dort einen hohen Anteil an Schülern gibt, die ohne Deutschkenntnisse in der Schule sind, mit allen damit verbundenen Herausforderungen. Also Menschen etwas zu essen und eine Unterkunft zu geben, ist eben noch keine Integration. Und deshalb muss man so etwas zusammendenken, um am Ende auch erfolgreich Migration und Integration in einen Gleichlauf zu bringen.
Ja, sehr geehrter Herr Frey, Sie sprechen jetzt hier die Situation der Kommunen an. Dann frage ich mich an dieser Stelle, wo bleibt denn das Sondervermögen für die Kommunen, für die Kitas, für die Schulen, aber auch natürlich für die Krankenhäuser, in die Sie rein investieren müssten, um die Strukturen natürlich zu stärken? Das ist eine Frage und eine weitere Frage, die sich jetzt auch noch daran anrichtet, weil Herr Emmerich hatte natürlich danach gefragt, nach der Weisung. Und Ihr Kollege Herr Klingbeil hat gesagt, dass Sie nicht im Widerspruch zu EU-Recht da agieren. Aber die Weisung beruft sich auf Paragraph 18 Absatz 2 Nummer 1. Und wenn man diesen anwendet, muss man sagen, der wird eigentlich von EU-Recht überlagert an dieser Stelle. Das heißt, EU-Recht müsste hier angewandt werden und nicht Paragraph 18 Absatz 2 Nummer 1 an dieser Stelle.
Frau
Stehen
Bünner,
Sie da im Widerspruch
Schluss,
mit Herrn Klingbeil oder tauschen Sie sich da gar nicht aus darüber?
Verehrte Frau Kollegin, also ganz grundsätzlich stehen wir nicht im Widerspruch zueinander. Und auf dieser Grundlage möchte ich einfach Folgendes sagen. Der Herr Bundesfinanzminister hat ja dargelegt, dass wir sehr schnell die für die Investitionen in die Infrastruktur zur Verfügung stehenden Mittel auch bereitstellen möchten. Das gilt ganz ausdrücklich auch für den Teil des Geldes, der für Länder und Kommunen vorgesehen ist. Aber auch hier warne ich vor Illusionen. Es reicht nicht, einfach Schulgebäude zu bauen. Es reicht nicht, einfach Betreuungseinrichtungen zu bauen oder Erstaufnahmeeinrichtungen. Was Sie brauchen, das sind auch andere Kapazitäten. Menschen, Lehrerinnen und Lehrer wachsen nicht auf den Bäumen, müssen ausgebildet werden. Und deswegen ist die Frage der Integration nicht nur eine Frage des Geldes,
Herr Minister,
sondern
Sie
eben auch der Aufnahmefähigkeit
kommen.
Eines Landes. Und Und im Übrigen hat der Bundesinnenminister auf der Grundlage unseres Rechts...
Herr Minister, Sie müssen auch zum Schluss
kommen. Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss. Hat der Herr Bundesinnenminister auf der Grundlage unseres Rechts entschieden und wir sind davon überzeugt, dass das auch im Einklang mit europäischem und internationalem Recht ist.
So, wir kommen jetzt zu der zum zweiten Frageabschnitt. Und vorab hätte ich noch mal an alle die Bitte, die Uhr einfach im Blick zu halten, dass es hier auch zeitenmäßig sozusagen gerecht zugeht, weil das ist ja immer, worauf alle achten und dass ich nicht allzu oft einschreiten muss. Das kostet uns Zeit. Aber wie gesagt, ist immer auch so ein Thema. 30 Sekunden, eine Minute sind sportlich, aber machbar. So, wir kommen jetzt also zu den weiteren Fragen der vorangegangenen Kabinettssitzung, weiteren Geschäftsbereichen sowie zu allgemeinen Fragen. Ich würde auch hier beginnen mit der größten Oppositionsfraktion, der AfD-Fraktion. Und hier ist der erste Redner für den Hauptfragepunkt, Herr Brandner.
Ja, vielen Dank. Herr Klingbeil, kurze Frage an Sie oder zwei kurze Fragen an Sie. Im Februar fand ja bekanntlich die Bundestagswahl statt. Ein neuer Bundestag wurde gewählt, ein alter Bundestag wurde abgewählt. Im März geschah dann zu unserer meisten Erstaunen so eine Art kleiner Verfassungsputsch, in dem der alte Bundestag wieder zusammengerufen wurde und Sie einmütig mit Ihrer SPD, CDU, CSU und den Grünen, das Ganze dann flankiert auch noch im Bundesrat, durch die Linken sich die Möglichkeit haben einräumen lassen, Billionen Kredite neu aufzunehmen, unter anderem auch Kriegskredite, wofür die Linken ja offenbar dann auch im Bundesrat gestimmt haben. Sie haben jetzt die Möglichkeit, bei den nächsten Haushaltsverhandlungen aus dem Vollen zu schöpfen. Ich vermute mal, das absehbar schnelle Ende der Koalition wird dadurch ein bisschen herausgezögert, dass Sie halt jetzt keine Rücksicht auf Verluste nehmen können und Schulden machen können, als gäbe es keinen Morgen. Meine Frage ist, das ist die Schuldenseite. Sie sind der Finanzminister. Wo sehen Sie denn Einsparpotenzial bei den Haushalten 2025 und 2026?
Herr Kollege Brandner, erstmal lassen Sie mich vorweg bitte sagen, dass Unwahrheiten nicht dadurch richtig werden, dass man sie permanent wiederholt. Es gab Klagen dagegen, dass dieser Deutsche Bundestag der vorangegangenen Legislatur Grundgesetzänderungen auf den Weg bringt. Diese Klagen sind alle gescheitert. Das heißt, dass unsere Demokratie, unsere Verfassung, unser Rechtsstaat funktioniert. Und es wäre gut, wenn auch die AfD diesen Rechtsstaat anerkennt. Und das Zweite zur Frage. Wir haben Einsparpotenziale definiert. Wir haben sie definiert, dass wir bei uns selbst anfangen, dass wir gucken werden, wie wir in den Bundesverwaltungen, auch in den Bundesbehörden, in den Ministerien Personal einsparen, Sachmittel einsparen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben beschrieben, dass wir im Klima- und Transformationsfonds zur Einsparung kommen werden, dass wir auch beim Bürgergeld zur Einsparung kommen werden. Alles das ist im Koalitionsvertrag festgehalten. Und das ist das, was wir umsetzen werden. Neben den, Sie haben von Schulden geredet, aber neben den ganzen Investitionen, die wir auch in die Zukunft unseres Landes und die Modernisierung unseres Landes vornehmen werden.
Brandner, haben Sie eine Nachfrage?
Ja, gerne. Unwahrheiten gilt natürlich auch für Sie, nicht nur für Herrn Merz, sondern auch für Sie. Die ganzen Verfahren von dem Bundesverfassungsgericht, wissen Sie selber, da ist erst ein Verfahren abgeschlossen, andere Verfahren sind noch anhängig. Das waren einstweilige Verfügungsverfahren, die Hauptsacheverfahren kommen noch. Also binden Sie den Leuten hier und vor den Kameras nicht den Bären auf, dass da irgendwas abgesegnet worden wäre. Ein Einsparpotenzial sehe ich beim Bürgergeld. Knapp 50 Milliarden Euro werden im Jahr ausgegeben. 48% davon gehen an nicht-deutsche Bürger, nicht deutsche Einwohner Deutschlands, 700.000 Ukrainer, 500.000 Syrer und so weiter und so fort. Also Hunderttausende arbeitsfähige Leute beziehen Bürgergeld. Wie sehen Sie das mit dem Bürgergeld? Wo sehen Sie da Einsparpotenzial?
Herr Brandner, wir haben die Einsparpotenziale definiert, indem wir beispielsweise den Druck auf diejenigen erhöhen, die sich verweigern, die sagen, sie machen nicht mit und kooperieren nicht mit dem Staat. Wir haben die Einsparpotenziale definiert, indem wir sagen, wir erhöhen den Druck auf Menschen, die im Bürgergeld sind und bei der Schwarzarbeit erwischt werden. Aber ich will Ihnen auch sehr klar sagen, wir können froh und stolz sein, dass wir einen Sozialstaat haben, der funktioniert, der sich um Menschen kümmert, die gestolpert sind, die hingefallen sind, der sich kümmert um Menschen mit Behinderung, um Alleinerziehende beispielsweise, die arbeiten und trotzdem nicht genug Geld haben. Das ist ein riesiger Skandal. Und Herr Brandner, Sie haben gerade offenbart, auch wie Sie auf Menschen gucken, die aus der Ukraine, aus diesem Krieg in den letzten Jahren geflohen sind. Ich hätte mir gewünscht, dass Ihr Kumpel Wladimir Putin diesen Krieg sofort stoppt, dass die Menschen in ihre Heimat zurückkehren können.
Herr Minister, kommen Sie bitte zum Schluss.
Dass die Menschen in ihre Heimat zurückkehren können. Aber ja, solange dieser Krieg stattfindet, werden wir in Deutschland eine unterstützende Kraft für die Menschen aus der Ukraine sein. Danke.
So, ein sachlicher Punkt. Es ist nach meiner Kenntnis nur noch ein Verfahren offen. Und da geht es um die Frage, ob den Abgeordneten genug Zeit gegeben worden ist, die Dinge zu bewerten. Das will ich nur an dieser Stelle klarstellen, damit kein falscher Eindruck entsteht. Und es haben sich jetzt, ich habe jetzt hier zwei Nachfragen notiert. Eine Frage von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und noch eine AfD-Nachfrage. Zwei AfD-Nachfragen. Ich gucke rum. Dann würden wir jetzt mit Frau Schäfer Ihnen beginnen.
Vielen Dank, Herr Klingbeil. Auch von mir nochmal herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Amt. Ich wollte jetzt nochmal beim Thema Haushalt einhaken. Sie haben ja selber auch gesagt, unser Land braucht finanzielle Planungssicherheit. Und deswegen ist es natürlich absolut wichtig, dass wir die vorläufige Haushaltsführung möglichst schnell beenden können. Sie haben jetzt gerade schon geantwortet, dass die Bundesregierung plant, den Haushaltsentwurf am 25.06. vorzulegen. Deshalb meine Frage an Sie. Wie planen Sie dann den weiteren Zeitplan für die Beratung, damit wir die vorläufige Haushaltsführung möglichst schnell beenden können?
Vielen Dank für die Frage. Und ein bisschen muss ich sagen, das liegt ja auch nicht ganz in meiner Hand als Bundesfinanzminister, weil wir das zusammen, beziehungsweise die Haushaltshoheit liegt beim Parlament und liegt bei den Kolleginnen und Kollegen hier. Aber die Vorstellung, die ich und die wir in der Regierung haben, ist, am 25.06. im Kabinett den Haushalt zu beschließen, dann ihn in Ihre Hände hier zu geben im Parlament und dann sehr schnell nach der Sommerpause, nachdem dann die Parlamentarierinnen und Parlamentarier auch ausreichend Zeit hatten, sich mit den Vorschlägen der Regierung zu beschäftigen, sehr schnell nach der Sommerpause zu einem Haushalt für 25 zu kommen und damit dann auch die vorläufige Haushaltsführung zu beenden. Und wenn ich das noch anfügen darf, parallel dazu werden wir einsteigen jetzt sehr schnell in das Eckwerteverfahren für den Haushalt 26. Auch der soll vor der Sommerpause dann im Juli im Kabinett beschlossen werden, sodass er dann auch im September, das wird ambitioniert, aber ich bin mir sicher, das kriegen wir gut gemeinsam hin, dass dann auch im September der Haushalt für 26 beschlossen werden kann.
So, dann kommen wir jetzt zum nächsten Fragesteller. Es hatte sich Herr Dr. Kraft gemeldet.
Danke, Frau Präsidentin, Herr Bundesminister der Finanzen. Weil wir von Einsparungen gesprochen haben, dass die EEG-Umlage ist, konträr der Ansicht vieler Parlamentarier, nicht verschwunden. Sie ist nur beim Steuerzahler gelandet, nämlich in Ihrem Haushalt, dem Bundesministerium der Finanzen. Meines Wissens waren das in 2024 18,43 Milliarden Euro, mit denen die sogenannten erneuerbaren Energien gefördert worden sind. Deswegen zwei Fragen. Erstens, mit welchem Wert, mit welcher Höhe von Milliarden rechnen Sie für das Jahr, Haushaltsjahr 2025? Und zweitens zu dem vom Minister Frey angesprochenen Reduzierung der Netzentgelte, die einem Wert entsprechen, der vom Steuerzahler in Zukunft getragen werden muss. In welchem Ressort werden Sie dann diese staatliche, von Steuerzahler finanzierte Reduzierung der Netzentgelte zuweisen?
Also erstmal will ich unterstreichen, was der Kollege Frey hier deutlich gemacht hat, dass wir uns mit der Regierung vorgenommen haben, sehr schnell anzugehen, was im Bereich der Energiepreise an große Herausforderungen vor uns liegt. Und wir alle wissen, glaube ich, aus den zahlreichen Terminen, die wir bei den Unternehmen, bei den Betriebsräten, bei den Gewerkschaften haben, dass das eine der größten Herausforderungen ist. Und deswegen ist die klare Verabredung, dass wir die Netzentgelte senken. Wir sind jetzt gerade im Aufstellungsverfahren für den Haushalt. Und da bitte ich um ein bisschen Geduld, bis wir dann auch klar sagen, wie die Ziffern sein werden, an welchen Stellen das sein wird. Aber wir haben uns vorgenommen, und das will ich hier noch mal deutlich betonen, dass es sehr schnell zu einem Absenken der Energiekosten noch kommt, weil das ist einer der Faktoren, an denen wir wirklich dafür sorgen können, mit denen wir dafür sorgen können, dass unser Land stark gemacht wird, dass die Arbeitsplätze hier gesichert werden, dass wir international auch wieder wettbewerbsfähiger werden, als das heute der Fall ist. Und seien sich sicher, Ihre Fragen werden wir dann im Haushaltsverfahren sehr schnell klären.
So, ich habe jetzt noch zwei Fragen, die machen wir jetzt noch. Und ich bitte bei der Antwort noch mal auf die Antwortzeit von 30 Sekunden zu achten, bitte. Ich würde jetzt dann Herrn Eckert dran nehmen von Bündnis 90 Die Grünen und danach noch Herrn Gottschalk.
Sehr gerne.
Dafür ist eine Fragestunde tatsächlich da.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich hatte auch eine Nachfrage zum Haushaltsverfahren. Da muss sich dann ja auch die Neuorganisation der Bundesregierung abbilden. Und in der Vergangenheit hat die CSU das Wort Heimat benutzt, um neue Stellen zu schaffen im Innenministerium. Wie stellen Sie denn sicher zusammen mit dem Parlament damit, dass das nicht noch mal beim Landwirtschaftsministerium wiederholt wird?
Also einmal will ich gerne kurz dazwischen rufen, dass es, glaube ich, zu Beginn einer jeden Legislatur ist, dass Ministerien sich neu aufstellen und dass Ministerien jetzt auch Personalentscheidungen treffen. Wir haben Umstrukturierung mit dem Organisationserlass, das haben Sie auch alles verfolgt. Und da sind wir jetzt natürlich gerade in der Regierung mitten in den Abstimmungen. Aber es gilt das, was im Koalitionsvertrag verabredet ist, dass wir in der Summe dazu kommen werden, dass wir Personal in den Bundesbehörden, in den Ministerien abbauen, dass wir dafür sorgen, dass es am Ende der Legislatur weniger Personal ist als zu Beginn der Legislatur und dass damit auch Einsparpotenzial gehoben wird. Das ist die klare Verabredung, die wir in der Summe in der Bundesregierung haben werden. Und da werde ich auch darauf achten als Finanzminister, dass da alle mitmachen.
So, und dann zum Abschluss noch Herr Gottschalk.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Klingbeil, also ich möchte mich dagegen wehren, dass das unserem Menschenbild entspricht, denn wir haben hier klar die Frage gestellt, was die ukrainischen Flüchtlinge angeht. Ihnen ist, glaube ich, bekannt, hoffe ich, dass 2023 der Zuschuss 114 Milliarden in die gesetzliche Krankenversicherung betrug. Und Sie wissen, dass jemand, der dann aus so einem Land hierher kommt, in ein Sozialsystem kommt und Vollschutz hat, das bezahlen Sie übrigens dann alle mit. Also wie ist denn der Plan, weil Sie da ja auch noch nach Haushaltsrechnung Zuschüsse zur gesetzlichen Krankenversicherung schuldig sind, deshalb das wohl zu Beitragserhöhungen kommen wird, da haben sich viele bei Ihnen massiv beschwert. Wie wollen Sie denn nun Menschen in Arbeit bringen, die arbeitsfähig sind, im Bürgergeld sind und dort deutliche Einsparungen vornehmen? Und das Triumphgeheul, ich möchte es noch mal sagen, Ihnen ist der KTF mit Rums um die Ohren geflogen. Ich wäre mir da nicht so sicher, ob das Verfassungsgericht diese Jongliererei in der letzten Legislatur mitmacht. Aber wie sieht es da konkret mit Einsparungen bei der Krankenversicherung aus?
Herr Kollege Gottschalk, ich will das noch mal betonen, was ich gerade gesagt habe. Es war richtig, dass wir Menschen, die aus dem Krieg in der Ukraine geflohen sind, dass wir denen schnell Schutz gegeben haben, dass wir sie aufgenommen haben, dass sie im Bürgergeld waren, wo sie eh gelandet wären nach den Prüfungen. Aber wir haben jetzt in den Koalitionsvertrag verabredet, dass das künftig nicht mehr gelten wird, dass diejenigen, die jetzt aus der Ukraine zu uns kommen, künftig nicht mehr im Bürgergeld sein werden. Das vielleicht als Klarstellung auch zu dem, was dort verabredet ist, dass wir, ich habe es an zwei Stellen beschrieben, den Druck erhöhen werden bei denen, die sich komplett verweigern, bei denen den Druck erhöhen werden, die
Herr
sich Klingbeil, in der Schwarzarbeit
können Sie auf die Uhr blicken.
Befinden. Und was die sozialen Sicherungssysteme und damit auch die Krankenversicherung angeht, haben wir vorgenommen, über Kommission genau auszuloten, wie wir auch zu Einsparungen kommen können. Das Problem der steigenden Sozialversicherungsbeiträge ist klar adressiert. Das nehmen wir auch ernst.
Ich muss noch mal auf die Zeit hinweisen.
Und da gehen wir ran.
So, das war jetzt der erste Themenkomplex. Wir kommen jetzt zum zweiten Themenkomplex. Fragesteller ist dann Dr. Klaus Wiener von der Unionsfraktion. Ich bitte noch mal die Uhr da oben im Blick zu haben. Wenn es anfängt, gelb zu blinken und dann ins Rot übergeht, müsste man bitte zum Ende kommen. Ich würde gerne noch einen weiteren Fragenkomplex, dann auch Themenkomplex zulassen können. Und deswegen bitte ich da jetzt noch mal etwas stärker darauf zu achten. Herr Dr. Wiener, bitte.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Frage geht an Bundesminister Frei. Sie haben es gerade ja schon auch erläutert. Der wirtschaftliche Befund ist leider ernüchternd. Wir hatten zwei Jahre Rezession. Und auch in diesem Jahr sieht es ja so aus, dass wir wieder eine schrumpfende Wirtschaftsleistung haben werden. Das Produktivitätswachstum, die Schlüsselvariable für eine Volkswirtschaft, stagniert seit 10 Jahren. Und ich frage noch mal konkret nach, was will die neue Bundesregierung tun, um diesen Trend zu stoppen und vielleicht in dem Zusammenhang auch national, aber auch im Zusammenspiel mit der Europäischen Union?
Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Wiener. Ich will gerne ergänzend zu dem, was ich vorhin bereits gesagt habe, sagen, dass es natürlich eine große Vielfalt an Maßnahmen sind und dass diese Maßnahmen häufig gar kein Geld kosten müssen. Ich habe beispielsweise in Bezug auf den Koalitionsvertrag darauf hinzuweisen, dass wir eine Flexibilisierung im Bereich der Arbeitszeiten möchten. Keine Tageshöchstarbeitszeit, sondern eine Wochenhöchstarbeitszeit mit zusätzlichen Möglichkeiten sowohl für die Unternehmen wie auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und ein zweites Beispiel, das ich benennen kann, beispielsweise auf bürokratieintensive Gesetze zu verzichten. Wir möchten das nationale Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz abschaffen und wir möchten selbstverständlich darauf achten, dass, wenn es eine solche Regelung auf europäischer Ebene gibt, dass sie so ausgestaltet ist, dass sie bürokratiearm ist. Wir möchten insgesamt Berlin und Brüssel zusammendenken, weil sowohl für Unternehmen wie auch für Bürger ist entscheidend, was insgesamt an Bürokratielasten entsteht und nicht, wo es exakt entsteht.
Ja, ich hätte in der Tat auch eine Nachfrage, Herr Frey. Zumindest in der kurzen Frist sagt man ja, dass Wirtschaft immer auch sehr viel mit Psychologie zu tun hat. Leider erleben wir, dass die Unternehmen nicht investieren. Wir sehen, dass die privaten Haushalte nicht konsumieren. Deswegen meine Frage, was will die Bundesregierung kurzfristig tun, damit sich hier die Stimmung wieder aufhält und die Unternehmen, aber auch die privaten Haushalte ihre finanziellen Spielräume, die ja da sind, wieder mehr nutzen?
Ich teile Ihre Einschätzung, dass vieles von dem, was wir derzeit an Problemen haben, auch eine psychologische Komponente hat. Es fehlt an Vertrauen, und dieses Vertrauen müssen wir als Bundesregierung stiften. Das schaffen wir, indem wir die konkreten Maßnahmen, über die der Kollege Klingbeil und ich gesprochen haben, sehr schnell umsetzen und damit auch zeigen, dass wir nicht nur reden, sondern vor allen Dingen auch handeln können. Und ich will das ganz offen sagen, wir wollen das auch in einer Art und Weise tun, dass die Menschen auch Vertrauen in die Arbeitsweise dieser Bundesregierung haben, weil wir eben über diese Dinge nicht nur kontrovers uns abstimmen werden, sondern vor allen Dingen schnell zu gemeinsamen Ergebnissen kommen und die Menschen deswegen auch das Gefühl haben können, diese Regierung weiß, was sie tut, und sie hat darüber hinaus die Kraft, das auch umzusetzen.
So, ich habe jetzt drei Nachfragen. Eine Nachfrage aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen von Herrn Joswig und dann noch zwei Nachfragen aus der Unionsfraktion.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich möchte gerne Herrn Vizekanzler, Bundesminister Klingbeil ansprechen mit Blick auf die Wirtschaftslage zu den aktuellen chaotischen Grenzkontrollen. Gerade in den Grenzregionen ist mit erheblichen negativen Auswirkungen wie Staus, Lieferschwierigkeiten und auch Produktivitätsverlusten zu rechnen. Welche konkreten Maßnahmen plant die Bundesregierung, um stundenlange Staus für Pendlerinnen und Pendler, um teure Lieferverzögerungen für die Unternehmen zu vermeiden? Ich darf auch gerne erinnern an Ihre SPD-Kolleginnen und Kollegen im Saarland, Frau Rehlinger und Herrn Alexander Schweizer, unsere Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz, die explizit vor den wirtschaftlichen Folgen solcher Grenzkontrollen gewarnt haben. Vielen Dank.
Herr Kollege, vielen Dank für die Frage. Und ich glaube, man kann das so auch sagen, Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an. Da bin ich mit dem Bundeskanzler auch einer Meinung. Alles, was wir tun müssen und tun werden und jetzt auch tun, muss europarechtskonform sein und muss auch die Integrität und die Stärke unseres Kontinents voranbringen. Und deswegen ist das ja eine schwierige Ausbalancierung. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass auch in Zeiten, als wir zusammen regiert haben, die damalige Bundesinnenministerin Faeser ja in enger Abstimmung auch mit unserem grünen Koalitionspartner Grenzkontrollen durchgeführt hat. Dass wir dazu gekommen sind, dass auch Zurückführungen dann stattgefunden haben und ausgeweitet wurden. Und ich will das sagen, auch die Schleuserkriminalität bekämpft wurde. Und das war immer ein schwieriger Spagat, aber am Ende hat es gute Lösungen gegeben. Und genau in diesem Sinne muss es jetzt auch sein, unsere Sicherheit schützen, dafür zu sorgen, dass irreguläre Migration begrenzt und gesteuert wird und auf der anderen Seite dafür zu sorgen, dass das, was wir an Europa so schätzen, dass wir offene Grenzen haben und dass wir zusammen kooperieren, dass das nicht gefährdet ist. Und so verstehe ich auch meine Aufgabe mit, darauf zu achten, dass das nicht gefährdet ist.
So, dann hat es sich aus der Unionsfraktion einmal gemeldet Herr Rover und dann Herr Günzler. Oh, Herr Grabling, sorry. Mein Gott, meine eigene Fraktion, Entschuldigung.
Herr Minister Frey, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Die wirtschaftliche Lage ist angespannt in Deutschland. Wir haben in den letzten Jahren immer darauf hingewiesen. Jetzt erleben wir ja tagtäglich schon fast Meldungen in den Zeitungen, in der Presse über Standortschließungen, über Umstrukturierungen. Und meine Frage wäre, wie die Bundesregierung plant, wieder mehr Zuversicht diesem Land zu geben, der Industrie, der Wirtschaft, aber auch der Bevölkerung.
Vielen Dank, Herr Kollege Gramling, für die Frage. Es ist ein ganzes Bündel an Maßnahmen, das dafür notwendig ist. Wir können eben feststellen, dass wir beispielsweise im Bereich der Energiepreise nicht wettbewerbsfähig sind in Deutschland. Das hat ganz konkrete Auswirkungen, insbesondere auf die energieintensiven Branchen. Wenn ich mir etwa die Industrieproduktion im Bereich der chemischen Industrie anschaue, dann ist es offensichtlich. Und wir möchten eine starke Volkswirtschaft, in der wichtige Schlüsselbranchen auch für die Zukunft erhalten werden können. Und deshalb machen wir uns in diesem Bereich sehr viele Gedanken. Ich habe vorhin etwas zu den Preisen gesagt. Ich könnte aber auch etwas dazu sagen, dass wir beispielsweise vereinbart haben, CO2-Abscheidungsmodelle wie beispielsweise CCS und CCU umzusetzen und damit eben auch an der Wettbewerbsfähigkeit in diesem Bereich zu arbeiten.
So, die letzte Nachfrage dann noch von Herrn Dr. Günzler. Habe ich hier auch zum Doktor gemacht? Habe ich Sie auch noch zum? Also, Entschuldigung.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Frage richtet sich an den Herrn Bundesfinanzminister. Es ist ja eben deutlich geworden, dass wir schnelle Entscheidungen brauchen. Und von daher die konkrete Frage. Wir haben ja vereinbart, einen Investitionsbooster mit degressiven Abschreibungen ab diesem Jahr und Körperschaftsteuersenkungen in späteren Jahren. Wann kommt dieser Gesetzentwurf? Werden wir ihn noch vor der parlamentarischen Sommerpause haben? Und wann soll die degressive Abschreibung 2025 konkret beginnen?
Sehr geehrter Kollege, in der Tat, das sind die Verabredungen und die sind notwendig. Da waren wir uns einig in den Koalitionsverhandlungen, dass wir etwas tun wollen, damit die Arbeitsplätze gesichert sind, damit die Unternehmen investieren. Über das hinaus, was wir als Staat jetzt investieren mit 500 Milliarden Sondervermögen, wollen wir auch die Investitionen bei den Unternehmen anregen. Und deswegen werden wir jetzt sehr zeitnah auf den Weg bringen, die Superabschreibung, die degressive AFA um 30%, und haben dann auch verabredet, und das wird ein gemeinsames Gesetz sein, dass wir dann direkt einsteigen in die Senkung auch der Unternehmenssteuer, die wir ab dem 01.01.2028 jeweils um 1% dann für die nächsten 5 Jahre vorsehen. Das ist auch international ein wichtiges Zeichen, was den Standort Deutschland angeht, was die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes angeht. Und das werden wir auch im Rahmen der Haushaltsaufstellung umsetzen. Das werden wir im Rahmen der Haushaltsaufstellung umsetzen. Und ich bin mir sicher, dass es in unserem Land neben den öffentlichen Investitionen dazu führen wird, dass wir einen wirklichen Booster auch bei den privaten Investitionen haben.
So, wir kommen jetzt zum dritten Themenkomplex. Ich will allerdings noch mal sagen, also die Nachfragerunde hat 30 Sekunden für den Fragesteller und den Antwortenden. So, Nachfragerunde Bündnis 90 Die Grünen wäre dann jetzt mit Chantal Kopf. Das ist eine neue Hauptfrage.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Frage richtet sich an Herrn Bundesminister Klingbeil. Herr Klingbeil, Sie haben uns gerade zugesichert, dass die Bundesregierung in Einklang mit geltendem Europarecht handelt bei den verschärften Grenzkontrollen und insbesondere den Zurückweisungen von asylsuchenden Personen. Da würde mich wirklich noch mal interessieren, können Sie genau darlegen, auf welcher europarechtlichen Grundlage die Bundesregierung hier handelt? Artikel 72 AEUV, ja, und wenn nein, welche andere europarechtliche Grundlage?
Kollegin, ich will noch mal das unterstreichen, was ich gerade gesagt habe. Ich berufe mich dabei auf die Äußerung des Bundeskanzlers, der gesagt hat, das ist europarechtlich gedeckt. Und die genaue Erklärung für das Vorgehen und das, was da passiert, wird vom Bundesinnenminister an dieser Stelle kommen. Aber das ist für uns wichtig. Und das ist auch klar gewesen an jeder Stelle, dass Europarecht eingehalten werden muss und Europarecht eingehalten wird.
Nachfrage dazu noch?
Ja, also ich würde da noch mal nachfragen wollen, wenn Sie zusichern, und darauf würden wir uns gerne verlassen, dass die Bundesregierung im Einklang mit geltendem Europarecht handelt. Was ist die europarechtliche Grundlage der Zurückweisung auch von asylsuchenden Personen?
Frau Kollegin, ich habe das gerade zweimal betont und ich will noch mal dabei bleiben. Wir haben verabredet in den Koalitionsverhandlungen, es gibt mehr Grenzkontrollen, das führt zu mehr Zurückweisungen. Es ist keine nationale Notlage, wir machen keine Alleingänge und wir handeln im Rahmen des Europarechts und alles Weitere wird der Bundesinnenminister dann erklären.
So, wir haben jetzt, ich gucke mal in die Reihe, ich habe jetzt noch eine Nachfrage gehabt von Konstantin von Notz und schaue noch mal rum. Und Herrn Eckert und, naja, also, ja, das ist. Dann nehmen wir jetzt den Pulk, fragt Bündnis 90 die Grünen, Herr von Notz, und dann kommen wir zur nächsten Runde. Also ich wiederhole, erstmal hat sich Herr von Notz gemeldet, dann hat sich hintendran Herr Eckert gemeldet, dann hat sich Irene Mihalic gemeldet und zum Schluss hat sich noch Frau Polat gemeldet. So, in der Reihenfolge machen wir das dann. Wir beginnen mit Herrn von Notz.
Frau Präsidentin, ganz herzlichen Dank. Meine Frage geht an den Minister für besondere Aufgaben, Herr Frey. Auch noch mal von mir alles Gute für Ihre ohne Zweifel wichtigen Aufgaben in schwierigen Zeiten. Über die Vielstimmigkeit und das Stimmengewirr auf Seiten der Bundesregierung haben wir viel gehört und den Ärger unserer Nachbarländer, unserer europäischen Freunde über diese Maßnahmen an der Grenze. Aber jetzt frage ich Sie zu den Kapazitäten der Bundespolizei. Es ist kein Geheimnis. Es gibt eine hohe Frustration. Es gibt hohe Kündigungsraten, 30% Kündigungsraten bei den Beamtinnen und Beamten, bei denen das jetzt abgeladen wird. Und das Ganze ist ein Strohfeuer. Sie halten es maximal 3 bis 4 Wochen durch. Ein altes Problem. Deswegen, wie planen Sie außerhalb eines 3-Wochen-Fensters mit diesen Maßnahmen und schaffen Sie nicht krasse Probleme, indem Sie Polizei an Flughäfen und Bahnhöfen abziehen, Sicherheitslücken an ganz anderen Orten, wo die Bundespolizei und ihre wichtige Arbeit dringend gebraucht werden.
Herr Kollege Dr. Notz, vielen Dank für die Frage. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Bundespolizisten, wie Sie wissen, massiv ausgeweitet worden. Nichtsdestotrotz haben Sie natürlich recht damit, dass es eine enorme Belastungsprobe für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundespolizei ist. Und wir sind den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch sehr dankbar, dass und wie sie ihre Aufgabe dort erledigen. Es ist eine Schwerpunktsetzung, die der Bundesinnenminister vorgenommen hat. Derzeit sind etwa 3.000 Bundespolizistinnen und Bundespolizisten zusätzlich für diese Aufgabe abgestellt. Das ist eine massive Herausforderung und man wird sie nicht in alle Ewigkeit fortsetzen können.
So ist
das ist richtig. Das wollen wir aber auch nicht, sondern wir wollen damit natürlich auch Wirkungen erzielen, die über den Tag hinausreichen. Und wir sind uns in der Bundesregierung einig, dass wir insgesamt ein anderes Migrationsrecht in Europa brauchen, das dafür sorgt, dass wir uns stärker fokussieren können auf die wirklich Schutzbedürftigen und die Zahl derer, die unberechtigt zu uns kommen, massiv reduzieren können. Dazu ist es eine notwendige, aber nicht für sich genommen hinreichende Maßnahme.
So, dann Herr Eckert und danach nehme ich erst noch Frau Bock dann dazwischen dran. Ich hatte die Linken übersehen. Herr Eckert, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Bundesminister Frey. Sie haben ja gerade davon gesprochen, dass es ein positives Mindset-Signal an die deutsche Wirtschaft geben muss. Ist das der erste Impuls an die deutsche Wirtschaft. Staus an den Grenzen, Pendlerinnen, die früher aufstehen müssen, Zugverspätungen in Freilassing. Ist das der positive Impuls der ersten Woche?
Sehr geehrter Herr Kollege Eckert, um ganz ehrlich zu sein, ich weiß nicht genau, wovon Sie sprechen. Denn diese Grenzkontrollen, die da stattfinden, sind intelligente Stichprobenkontrollen, so wie in der Vergangenheit, nur jetzt eben verstärkt. Ich komme im Übrigen selbst aus einer Grenzregion. Mein Wahlkreis grenzt an die Schweiz. Wir haben viele andere Kolleginnen und Kollegen, die das auch von den 8 weiteren Nachbarländern berichten können. Und wir haben Grenzkontrollen, das ist richtig. Die führen aber nicht zu unangemessenen Staus, zu Behinderungen des wirtschaftlichen Austausches oder auch der Verhinderung der Begegnung von Menschen. Insofern sind wir der Auffassung, dass die Bundespolizei ihre Aufgabe hervorragend erledigt.
So, dann nächste Fragestellerin zu diesem Themenkomplex. Frau Bock, bitte.
Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, ich möchte noch mal nachfragen. Die Kollegin hat ja nach der Rechtsgrundlage gefragt. Die Frage wurde nicht beantwortet. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Sie verlassen sich einzig und allein auf das Wort von Herrn Merz. Oder können Sie eine Rechtsgrundlage hier nennen?
Die Frage ging an wen, Frau Bock? An Herrn Klingbeil. Ja, danke.
Nein, ich habe doch gerade gesagt, die Rechtsgrundlage, für die ist der Innenminister zuständig, die wird es geben. Das liegt im Entscheidungsspielraum des Innenministers, eine Weisung des Innenministeriums. Aber ich habe hier politisch deutlich gemacht, was für uns wichtig ist und was auch der Bundeskanzler klar geäußert hat.
So, dann kommt als nächste Fragestellerin noch Frau Mihalic.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Frage oder meine Nachfrage zu diesem Komplex richtet sich an Herrn Minister Frey. Auch von meiner Seite noch einmal alles Gute für Ihre Aufgabe. Unsere europäischen Nachbarn haben sich ja sehr klar positioniert, wie sie die Maßnahmen an den Grenzen finden. Also auch bei dem Besuch von Herrn Merz in Polen hat sich Donald Tusk sehr eindeutig positioniert, dass die Polen das so nicht akzeptieren werden. Auch Österreich hat sehr klar gesagt, dass es da die Rechtsauffassung der Bundesregierung nicht teilt. Auch die Schweiz, ihr Nachbarland ihres Wahlkreises, hat sich da sehr klar geäußert. Deswegen meine Frage, wenn Schutzsuchende jetzt an der Grenze zurückgewiesen werden, ausdrücklich Schutzsuchende, ist es da schon mal vorgekommen, dass das Nachbarland diese Zurückweisung nicht akzeptiert hat?
Sehr geehrte Frau Kollegin Dr. Mihalic, mir ist ein solcher Fall jedenfalls nicht bekannt. Auf der anderen Seite wissen wir, dass bereits seit September des letzten Jahres wir eine hohe Zahl an Zurückweisungen hatten. Und in den letzten Tagen ist diese Zahl noch einmal deutlich erhöht worden. Und deshalb haben wir diese Wirkung. Mir ist umgekehrt kein Fall bekannt, wo das zu Problemen geführt hat. Ich kann nur sagen, dass sowohl auf der Ebene der Regierungschefs wie auch auf der Ebene der zuständigen Innenminister wie auch auf der Ebene der zuständigen Abteilungsleiter und der Botschafter es einen engen Austausch mit allen Nachbarländern gegeben hat. Die Reaktionen waren nicht überall die gleichen, das ist zutreffend. Aber tatsächlich ist es so, dass ich auch keinen fundamentalen Widerstand festgestellt habe. Das liegt auch daran, dass diese Länder im üblichen Falle exakt die gleichen Maßnahmen an ihren Grenzen vornehmen. Und deshalb muss man insgesamt sagen, dass sich Deutschland mit einer veränderten Migrationspolitik eher wieder in die Mitte der europäischen Staaten zurückbewegt. Und deshalb bin ich auch zuversichtlich, dass wir zu akzeptablen gemeinsamen Lösungen finden.
So, den Schluss macht jetzt noch Frau Polat.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich frage Herrn Staatsminister Frey, weil ja scheinbar Herr Klingbeil doch nicht so genau weiß, auf welcher Rechtsgrundlage die Zurückweisung stattfinden. Und das ist aus meiner Sicht in unserem Rechtsstaat doch eine sehr entscheidende, wenn es um Schutzsuchende geht. Deswegen frage ich Sie, Herr Frey, auch in Anbetracht der Frage von der Kollegin Chantal Kopf, was gilt denn nun? Artikel 72 gilt nicht, das wurde ausgeräumt, aber das Europarecht hat hier Anwendungsvorrang. Und welche Rechtsgrundlage ist hier da einschlägig, die Sie ja scheinbar missachten, wenn der Artikel 72 nicht gilt?
Sehr geehrte Frau Kollegin Polat, es ist tatsächlich so, dass der Bundesinnenminister auf der Grundlage von § 18 Absatz 2 Ziffer 1 gehandelt hat. Es ist in diesem Zusammenhang nichts anzumelden bei der Europäischen Kommission, etwa anders als in einer Situation, wo es um die Notifizierung von Grenzkontrollen geht. Es ist hier auch, das ist bereits gesagt worden, keine Notlage auszurufen, denn so etwas braucht man nicht. So etwas bräuchte man noch nicht einmal bei der von Ihnen insinuierten Vorschrift. Und deshalb sind wir davon überzeugt, dass wir uns im Einklang mit europäischem und internationalem Recht bewegen.
Ja, dann können wir jetzt in den vierten Hauptthemenkomplex eintreten. Fragestellerin ist von der SPD Frau Tanja Machalet. Frau Tanja Machalet, bitte.
Herr Minister Frei, Herr Minister, now we come to something completely different. Sie haben in Ihrem Eingangsstatement den Arbeitsmarkt angesprochen. Und man kann sagen, Digitalisierung, demografischer Wandel, das sind die zentralen Herausforderungen für den Arbeitsmarkt der Zeit. Wie bewerten Sie, beurteilen Sie die Beschäftigungsmöglichkeiten in Deutschland vor diesem Hintergrund? Und was konkret plant die Bundesregierung?
Kollegin Machalet, es ist in der Tat so, dass wir das Arbeitskräftepotenzial in Deutschland stärken und auch ausweiten müssen. Dafür brauchen wir aber auch eine tatkräftige Wirtschaftspolitik, die die Grundlage für zukunftsfähige Arbeitsplätze schafft. Und da müssen wir sozusagen das gesamte Potenzial, das zur Verfügung steht, auch nutzen. Da können wir besser werden, was das inländische Arbeitskräftepotenzial anbelangt, was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf anbelangt, was die Qualifikation von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern anbelangt. Wir möchten nicht akzeptieren, dass jedes Jahr 50.000 junge Menschen die Schulen ohne Abschluss verlassen. Und es ist in der Tat so, dass wir auch im Bereich der Migration von außerhalb Europas den Anteil derer, die als Arbeitskräfte zu uns kommen und uns auf dem Arbeitsmarkt verstärken, den Anteil, den müssen wir verbessern. Und dafür müssen wir auch die Attraktivität unseres Landes steigern. Das gilt für Spitzenkräfte und das gilt ganz besonders auch bei den Flaschenhälsen Arbeitsvisa-Erteilung und Anerkennung von Berufs- und Ausbildungsabschlüssen.
Ja, eine Nachfrage dazu. Wir haben ja auch schwierige Entwicklungen, gerade in verschiedenen Branchen. Was sagen Sie vor dem Hintergrund zu den drohenden Werksschließungen bei Ford und den möglichen Streiks, die dort jetzt anberaumt werden sollen? Und wie wollen Sie die Interessen der Beschäftigten unterstützen?
Sehr geehrte Frau Kollegin, natürlich haben wir die Interessen der Beschäftigten im Blick. Und natürlich betrachten wir es mit großer Sorge, wenn große, aber auch kleinere Unternehmen zu der Entscheidung sich gezwungen sehen, Arbeitsplätze abzubauen. Aber eine Bundesregierung kann vernünftigerweise natürlich nur einen richtigen ordnungspolitischen Rahmen setzen. Und das bedeutet, dass wir Voraussetzungen in Deutschland schaffen müssen, dass Unternehmen erfolgreich arbeiten können, dass die Wettbewerbsfähigkeit gegeben ist. Das gilt für alle Branchen, das gilt für alle Größenordnungen von Unternehmen. Aber das gilt natürlich insbesondere auch bei den vielen Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb sind und deshalb immer die Frage beantworten, ist es attraktiver, in Deutschland zu investieren und Arbeitsplätze zu schaffen? Wir möchten diesen Unternehmen Argumente an die Hand geben.
So, wir haben jetzt insgesamt 5 Nachfragen. Wir beginnen mit dem ersten Fragesteller, das war Herr Brandner, AfD-Fraktion.
Ah.
So, Herr Frey, ich habe eine Frage dazu. Arbeitsmarkt, da hat sich ja der Friedrich Merz offenbar geäußert, die Tage beim Wirtschaftsrat der CDU. Ich lese zwei Zitate. Eins, auch die Bürger müssen anpacken. Und zweitens, wir müssen in diesem Land wieder mehr und vor allem effizienter arbeiten. Also erklären Sie mal den Unterschied zwischen die Bürger, dass die mehr anpacken sollen und dass wir mehr arbeiten sollen. Sieht der Herr Merz sich nicht als Bürger? Wo ist da der Gegensatz? Und wie konkret sollen die Bürger mehr anpacken in diesem Land und effizienter arbeiten?
Sehr geehrter Herr Kollege Brandner, ich kann diese Zitate jetzt nicht exakt einordnen, weil ich die Rede selbst nicht verfolgt habe. Aber ich kann sie, denke ich, so erklären, dass der Herr Bundeskanzler darauf hingewiesen hat, dass wir insgesamt eine Entwicklung in Deutschland haben, wonach die durchschnittliche Arbeitszeit der Menschen hier in Deutschland in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgegangen ist. Wir arbeiten Kopfstunden pro Jahr deutlich weniger als praktisch in allen anderen Ländern Europas und erst recht darüber hinaus. Andere Länder in Europa arbeiten 200, 300 Stunden pro Kopf und Jahr mehr. Und das ist eine Entwicklung, die natürlich auch Auswirkungen auf die preisliche Wettbewerbsfähigkeit und den Wohlstand unseres Landes hat. Und der Herr Bundeskanzler sieht sich natürlich auch als Bürger wie jeden anderen. Und das gilt an uns alle gerichtet, nicht an irgendjemanden persönlich, sondern an uns als Gesellschaft, dass Leistungsfähigkeit und Leistungswille eben auch die Grundvoraussetzungen für Wohlstand ist.
So, es hatte sich gemeldet Herr Schäfer von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Frau Präsidentin, der Arbeitsmarkt wurde angesprochen. Herr Bundesminister Klingbeil, herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg für Ihre Aufgabe. Der Arbeitsmarkt ist ja auch für die Bundesverwaltung eine große Herausforderung. Sie haben wiedergegeben, Koalitionsvertrag ist eine Stellenstreichung von 2% pro Jahr über die gesamte Bundesverwaltung hinweg vorgesehen. Können Sie uns sagen, welcher Anteil der Stellen im Moment in Ihrem Geschäftsbereich besetzt ist und wie sich das für die Bundesverwaltung insgesamt verhält? Vielen Dank.
Lieber Kollege, bitte um Verständnis, dass ich die genaue Zahl gerade nicht beziffern kann. Aber das, was in der Tat Fakt ist, ist, dass wir große Herausforderungen auch haben, insgesamt in der Bundesverwaltung die Stellen zu besetzen, Nachwuchs zu finden und dass wir natürlich uns Gedanken machen über die Frage, wie können wir effizienter arbeiten, wie kann über Digitalisierung gesteuert werden. Und ich will diesen Punkt auch insgesamt offen ansprechen. Und das war auch Teil der Koalitionsverabredung, dass wir deutlich machen, wir sind ein Einwanderungsland. Und wir brauchen Menschen, die zu uns kommen, die hier Arbeit aufnehmen und hier auch mitgestalten. Also diese Punkte sind als Herausforderung benannt. Und die werden wir angehen, wenn wir weiterhin alle Stellen auch in unserem Land insgesamt füllen wollen. Und trotzdem nochmal, werden wir so effizient in der Bundesverwaltung sein können, dass wir über Digitalisierung, über Effizienzsteigerung dann auch zum Stellenabbau am Ende kommen.
Nächste Fragesteller, Herr Dr. Dahmen.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich würde gerne auch den Bundesminister der Finanzen fragen wollen, verbunden mit dem Glückwunsch für die neuen Aufgaben. Sie haben ja eben in verschiedenen Statements und auch die Hauptfrage hat es angesprochen, die Wettbewerbsfähigkeit, die Wirtschaftsleistung immer wieder adressiert. Und das hat ganz stark auch mit den Lohnnebenkosten zu tun. Mehrere Prognosen sagen aktuell hinaus, dass bereits in der kommenden Legislatur Lohnnebenkosten von über 50% durch die Sozialabgaben fällig werden könnten. Jetzt haben Sie eben mehrfach darauf verwiesen, dass eine Kommission eingesetzt werden soll, die dann 27 irgendwelche Ergebnisse liefert. Aktuell meldet das Landeshandelsblatt heute, dass Sie einen Übergangskredit von 800 Millionen jetzt bewilligen müssen, um die Zahlungsunfähigkeit mehrerer Krankenkassen abzuwenden. Glauben Sie nicht, dass wir vor 27 jetzt umfassende Strukturreformen brauchen, gerade im Gesundheitswesen, um die Bezahlbarkeit der Krankenversicherung sicherzustellen?
Lieber Kollege Dahm, ich habe es vorhin erwähnt, die Frage der steigenden Sozialversicherungsbeiträge war ein ganz wesentlicher Bestandteil auch der Verhandlungen, die wir zwischen Union und SPD geführt haben.
Wir haben dort gemeinsam auf die Zahlen geblickt und das ist etwas, was wir sehr ernst nehmen. Und wir haben für uns gesagt, wir müssen zur Strukturreform kommen im Bereich der Krankenversicherung, im Bereich der Pflege, im Bereich der Rente, weil es sonst möglich ist, dass die mit der Kettensäge und der Axt kommen und sagen, wir legen an den Sozialstaat komplett jetzt diese Axt und die Kettensäge auch an. Und deswegen muss es uns gelingen, gemeinsam hier im Parlament, in der Regierung zu vernünftigen Reformen zu kommen. Sie haben recht, dass wir Zeitdruck haben. Das will ich überhaupt nicht abstreiten. Wir können uns selbstkritisch fragen, ob man vielleicht in der letzten Legislatur hätte mehr machen können. Ich will das hier aber auch sagen. Wir werden erleben, dass viele der Reformen, auch die Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach angestoßen hat, etwa die Krankenhausreform, dass diese Dinge dazu führen, dass wir auch zur Einsparung im Gesundheitsbereich kommen und dass wir dort auch sehen, dass das alles seine positive Wirkung entfalten wird. Aber wir können nicht stehen bleiben. Und deswegen haben wir gesagt, muss es jetzt zügig im Rahmen der Reformkommission auch zu Entscheidungen kommen, wie wir das Gesundheitssystem, das Pflegesystem, das Rentensystem effizienter gestalten. Aber am Ende will ich Ihnen auch sagen, einfache Antworten zu geben, wo man sagt, dann sollen die Leute einfach länger arbeiten oder wir kürzen Leistungen im Gesundheitssystem. Das sind nicht die Antworten, die wir geben wollen.
So, ich habe jetzt noch drei Wortmeldungen, die würden wir hier noch dran nehmen. Dann würden wir noch zum letzten Hauptfragenkomplex kommen. Und zwar würde dann jetzt dran kommen Herr Limburg, dann Herr Meiser und zum Schluss noch Frau Heidmann, Entschuldigung, Frau Heidmann. Auch so, nur damit Sie jetzt einfach die Rednerreihenfolge haben. Und dann gehen wir weiter. So, Herr Limburg, bitte.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Nachfrage geht an Herrn Bundesminister Frei. Sie haben gerade am Rande das Thema Anerkennung ausländischer Abschlüsse erwähnt. Ein sehr wichtiges Thema, aber es betrifft ja nicht nur Menschen, die gezielt als Fachkräfte angeworben werden, sondern es betrifft ja auch Menschen, die schon hier im Land sind, die zum Beispiel als Ehegatten von Fachkräften oder auch als Geflüchtete hier ins Land gekommen sind und jetzt hier nichts anderes wollen, als endlich zu arbeiten. Deswegen meine Frage, was wird die Bundesregierung unternehmen, um diesen Menschen erstens schneller die Arbeitsaufnahme zu erlauben, es damit auch den Unternehmen leichter zu machen, sie als Arbeitskräfte einzustellen, ohne große bürokratische Vorhaben und zweitens die Bürokratie bei der Anerkennung ausländischer Abschlüsse auch für Menschen, die schon hier im Land sind, endlich deutlich zu entschlacken, damit sie tatsächlich auch schneller als Fachkräfte für unsere Unternehmen hier dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.
Sehr geehrter Herr Kollege Limburg, jedenfalls haben wir das Problem, das Sie angesprochen haben, erkannt. Wir haben die Situation, dass dafür die Landesverwaltungen in ganz unterschiedlichen Strukturen zuständig sind. Und wir werden prüfen, dass man für all diejenigen, die sich berechtigt in Deutschland aufhalten, die Qualifikation haben, dass diese Qualifikationen dann auch zügig anerkannt werden, damit sie sowohl zu ihrem persönlichen Vorteil als auch zum Vorteil der Gesellschaft ihre Möglichkeiten sehr schnell zum Tragen bringen können. Wir werden dazu sehr schnell auch entsprechende Vorlagen erarbeiten.
So, der nächste Fragesteller ist Herr Meiser.
Ja, Herr Bundesminister Frei, zentral für eine gute Arbeitsmarktpolitik ist aus unserer Sicht, aus Sicht der Linken, dass harte Arbeit auch anständig bezahlt wird, damit auch Anreize geschaffen werden. Dafür brauchen wir auch ganz wichtig einen deutlich höheren Mindestlohn. Nun haben Sie in Ihrem Koalitionsvertrag fürs kommende Jahr 15 Euro in Aussicht gestellt. Meine Frage ist, was werden Sie tun, wenn die Mindestlohnkommission das nicht so sieht, wenn die Arbeitgeber dort wie beim letzten Mal einen höheren Mindestlohn blockieren? Frau Baas hat jetzt in den Raum gestellt, dass dann der Gesetzgeber tätig werden müsste. Herr Merz hat vor einiger Zeit das Gegenteil gesagt. Was ist dazu die Bundesregierung? Werden Sie handeln, wenn die Mindestlohnkommission, wenn die Arbeitgeber einen höheren Mindestlohn blockieren?
Sehr geehrter Herr Kollege Meiser, wir haben einen gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland, der allerdings von einer unabhängigen Mindestlohnkommission festgesetzt wird. Und das ist das entscheidende Element, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam den richtigen Lohn finden. Das ist im Übrigen auch der Ausdruck der Tarifautonomie, der wesentlicher Bestandteil der sozialen Marktwirtschaft ist. Und deshalb ist das die Leitschnur, an der wir uns orientieren, weil wir möchten einen höchstmöglichen Lohn für die Beschäftigten, aber eben einen Lohn, der am Ende auch am Arbeitsmarkt durchsetzbar ist und der dazu führt, dass die Unternehmen, die in Deutschland produzieren, diese Produkte auch wettbewerbsfähig verkaufen können.
So. So, und zum Schluss kommt jetzt noch Frau Heidmann zu diesem Thema.
Herzlichen Dank. Ich hätte an Herrn Klingbeil eine Nachfrage zu dem, was mein Kollege Janosch Dahmen schon ausgeführt hat. Er hat ja erwähnt, dass es heute in den Medien heißt, 800 Millionen Euro sollten kurzfristig aus Steuermitteln in den Gesundheitsfonds fließen, um dort die Lücke zu schließen. Meine Frage ist ganz konkret, woher nehmen Sie dieses Geld im Haushalt? Und gehen Sie davon aus, dass Sie die nächsten Jahre, bis Ihre Kommission dann Ergebnisse vorlegt, regelhaft einen solchen Steuerzuschuss in Ihren Haushaltsentwürfen einplanen werden?
Sehr geehrte Kollegin, wir sind auch kurzfristig mit diesen Meldungen konfrontiert worden. Glauben Sie, dass das Ministerium daran arbeitet, dass wir auch Lösungen finden werden? Das ist völlig klar. Aber wichtig ist für uns, und das will ich hier noch mal betonen, und das ist auch der Punkt, den der Kollege Frey und den ich hier deutlich immer wieder angesprochen habe, wir wollen jetzt Wachstum generieren. Wir wollen Arbeitsplätze sichern in diesem Land. Das ist auch wichtig für die sozialen Sicherungssysteme, dass wir nach 3 Jahren endlich wieder zu einem vernünftigen Wachstum in diesem Land kommen. Deswegen muss der Haushalt jetzt schnell auf den Weg gebracht werden. Deswegen brauchen wir jetzt Maßnahmen für die Elektromobilität, Maßnahmen für die niedrigen Energiepreise, Maßnahmen für mehr Investitionen. Alle diese Dinge werden dazu beitragen, dass die sozialen Sicherungssysteme auch stabilisiert werden. Und trotzdem entlässt es uns nicht von der Pflicht. Und die haben wir klar verabredet. Und nochmal, vielleicht hätte man den Mut auch schon vorher haben müssen. Aber wir haben es uns fest vorgenommen, dass wir zur Strukturreform kommen. In der Krankenversicherung, in der Pflege, in der Rente. Man kann hier kritisieren, dass 2027 zu spät ist. Diese Kritik muss man auch akzeptieren. Und trotzdem haben wir gesagt, das sind so umfassende Systeme, dass wir Zeit auch brauchen, mit Expertinnen und Experten zu beraten. Und das werden wir jetzt in den nächsten Monaten dann sehr schnell angehen, werden das sehr schnell tun und kommen dann auch zur Entscheidung in der Bundesregierung.
So, dann würden wir in die nächste Hauptfrage einsteigen. Das wäre jetzt seitens der Fraktion Die Linke, Herr Christian Görke.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, dass Sie mir noch die Möglichkeit geben, eine Frage an den Bundesfinanzminister Klingbeil zu richten. Herr Bundesfinanzminister, erst einmal alles Gute für Ihr neues Amt. Wir haben den Umstand festzustellen, dass ab dem 01.01.2026 Unterlagen, Dokumente von Banken, Versicherungen und Fonds, die eine illegale Verquickung mit den sogenannten Cum-Cum-Geschäften ableiten könnten, geschreddert werden können. Dazu hat ja die Ampel die gesetzliche Grundlage gelegt. Und ohne diese Dokumente sind staatsanwaltschaftliche Ermittlungen werden erschwert, aber vor allen Dingen Rückforderungen eigentlich unmöglich gemacht. Und wir reden hier nicht von Peanuts, wir reden hier von 28,5 Milliarden Euro, die dem Steuerzahler entzogen worden sind, von denen erst 200 Millionen Euro eingetrieben werden konnten. Und da Sie ja gesagt haben, Sie sind der Mann für schnelles Handeln, frage ich Sie, was werden Sie in den nächsten Wochen konkret tun, damit diese Akten gesichert werden? Vielen Dank.
Vielen Dank für die Glückwünsche und ich freue mich auch auf die gute Zusammenarbeit, die wir an vielen Stellen sicherlich haben werden. Und ich will auf den Koalitionsvertrag verweisen, wo wir gezielt ja auch zur Frage Cum-Cum ein Festhalten haben, dass wir weitere Maßnahmen auch ergreifen werden. Ich habe das verfolgt natürlich, was es auch für öffentliche Forderungen in den letzten Tagen gegeben hat. Das war auch Thema am Rande der Landesfinanzministerkonferenz. Und ich will Ihnen sagen, ich nehme das sehr ernst. Und ich werde einen Schwerpunkt setzen als Finanzminister auf den ganzen Bereich der Bekämpfung auch von Steuerbetrug, von Steuerhinterziehung, von Steuerkriminalität, die es in diesem Land gibt. Und insofern sind die Hinweise, die mich jetzt auch in den ersten 7 Tagen als Finanzminister erreicht haben, welche, die ich im Haus aufarbeiten lasse, mit dem klaren Ziel, dass niemand, der in diesem Land Betrug begangen hat,
oder plant es zu tun, davonkommt. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass der Rechtsstaat hier eine klare Antwort gibt an diejenigen, die meinen, sie können sich auf Kosten der Allgemeinheit mit Steuerbetrug bereichern.
Frau Präsidentin, ich habe noch eine Nachfrage an den Bundesfinanzminister, weil das ein bisschen vage klang jetzt eben. Was oder werden Sie das Bundeszentralamt für Steuern anweisen, unverzüglich mit höchster Priorität diese Unterlagen zu sichern? Und für den Fall, dass wir nicht mehr fristgemäß das sichern können, können wir davon ausgehen, dass die Aufbewahrungsfristen noch mal durch diese neue blick-rote Regierung angefasst werden? Vielen Dank.
Es bleibt bei dem, was ich gerade gesagt habe. Die Hinweise, die mich in den letzten 7 Tagen erreicht haben, die nehme ich sehr ernst. Ich lasse mir das jetzt im Ministerium aufbereiten und es wird dann Entscheidungen geben, aber noch keine, die ich heute hier im Parlament verkünden kann.
So, ich habe jetzt noch 2 Nachfragen zu diesem Komplex aus der AfD-Fraktion. Einmal Frau Nieland und Herr Gottschalk. Dann würde ich mit Frau Nieland beginnen.
Vielen Dank, Frau Vizepräsidentin, Herr Bundesminister der Finanzen. Meine Frage ganz konkret noch einmal danach. Nach Angaben des Vereins Finanzwende, veröffentlicht am 01.01.2025, hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen BaFin eine Liste der Banken erstellt, die in Cum-Cum verwickelt waren. Aber die BaFin teilt diese Liste nicht mit zuständigen Finanzbehörden. Ich frage Sie, wird die Bundesregierung die ihr unterstellte BaFin unverzüglich anweisen, die ihr vorliegenden Informationen zu am Cum-Cum-Skandal beteiligten Banken sofort an die zuständigen Finanzbehörden weiterzugeben?
Frau Kollegin, ich bitte ein bisschen um Verständnis nach 7 Tagen, die ich im Amt bin und den Ausführungen, die ich gerade gemacht habe, dass ich sehr ernst nahm, was der Verein Finanzwende dort für Forderungen erhoben hat, was auch die politischen Äußerungen waren, dass es mein Anspruch ist, das ernst zu nehmen, das jetzt im Ministerium aufarbeiten zu lassen und dann Entscheidungen zu treffen. Aber dafür brauche ich einen vollständigen Überblick und Sie alle verstehen, dass dem ich jetzt 2 Tage beim ECOFIN bei der Eurogruppe in Brüssel war, dass man in den ersten 7 Tagen nicht alles auch erledigen konnte. Aber das, was dort im Raum steht, muss klar auch aufgearbeitet werden und es muss dann zu politischen Entscheidungen kommen. Und die werde ich treffen als Finanzminister.
So, dann Herr Gottschalk, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Die Frage geht an Herrn Frey. Der dachte jetzt wahrscheinlich, er kann abtauchen. Wie ist es denn mit dem Untersuchungsausschuss, da Sie jetzt ja den Koalitionspartner haben? Sie liegen ja noch mit Ihrer Klage vom Bundesverfassungsgericht. Und ich hätte einen Vorschlag für den Finanzminister. Man könnte ja Frau Brohilker zur Sonderbeauftragten machen, die ja als Staatsanwältin, Oberstaatsanwältin leider hier ausgeschieden ist. Also wie konkret verfolgt die CDU-CSU-Fraktion und Sie jetzt als Minister die Aufgabe, Herrn Scholz und seine Machenschaften in diesen Bereichen nun endlich aufzuklären? Denn der Kollege Görke hat es ja gesagt, schätzungsweise 30 Millionen schweren hier im Orbit. Wir könnten als Vorschlag, wir haben es ja schon einmal getan, um 5 Jahre die Fristen verlängern, wären wir sofort bereit, als AfD-Fraktion mitzugehen. Aber wie stehen Sie zum Untersuchungsausschuss Cum-Ex? Machen Sie da jetzt Druck? Nehmen Sie diesen Themenbereich mit auf? Oder nehmen Sie jetzt Rücksicht auf Ihren Koalitionspartner und die schwarzen Löcher im Kopf des Herrn Scholz?
Sehr geehrter Herr Kollege Gottschalk, wir haben in der vergangenen Legislaturperiode uns mit genau diesem Thema beschäftigt, weil wir der Auffassung waren, dass bis anhin laufende Untersuchungsausschüsse und auch andere parlamentarische Nachfragen und Initiativen nicht zu den gewünschten Ergebnissen geführt haben. Wir haben jetzt eine neue Legislaturperiode und werden uns die Dinge sehr genau anschauen müssen, eine Gesamtbewertung vornehmen müssen und auf dieser Grundlage eine Entscheidung treffen.
So, wir haben jetzt noch etwas mehr als 12 Minuten. Das heißt, wir kommen jetzt in die nächste Hauptfragerunde. Ich würde nur die Kolleginnen und Kollegen bitten, die jetzt reinkommen, sich dann auch direkt hinzusetzen, damit ein bisschen mehr Ruhe dann noch im Raum ist. Die nächste, das gilt für alle auch in den hinteren Bereichen, weil wir einfach noch mittendrin sind in der Regierungsbefragung. So, die nächste Hauptfrage stellt die AfD-Fraktion und gemeldet ist bei mir hier Frau Nieland. Das macht nichts, dann macht es Herr Finger die nächste Hauptfrage.
Vielen Dank für das Wort, Frau Präsidentin. Herr Minister Klingbeil, diesen Sommer soll eine neue EU-Superbehörde ihre Arbeit aufnehmen, die Anti-Money Laundering Authority, kurz AMLA, mit weitreichenden Kompetenzen auch in der Finanzaufsicht. Besonders kritisch sehe ich, dass die AMLA auch vor dem Hintergrund des von der EU geplanten Vermögensregisters. Finanzbehörden sollen zukünftig in Echtzeit Vermögensprofile der Bürger abrufen können. Mit dem Vermögensregister erschaffen sie gläserne Bürger und mit der AMLA weitreichende Zugriffsmöglichkeiten. Datenschützer schlagen Alarm und warnen vor dem Ausbau des Überwachungsstaats. Meine Frage an Sie, Herr Minister, welche konkreten Maßnahmen werden Sie ergreifen, um teure Meldeauflagen, unangekündigte Kontrollen für den Finanzsektor, aber auch für Rechtsanwälte, Steuerberater, Immobilienmakler zu begrenzen?
Herr Kollege, geht es? Ja, Herr Kollege, vielen Dank für die Frage. Ich muss Ihnen sagen, das ist ein Thema, das gestern in Brüssel bei den Beratungen eine Rolle gespielt hat und wo wir deutlich gemacht haben, dass wir als deutsche Bundesregierung darauf drängen werden, dass die Interessen der Verbraucher, der Unternehmen auch berücksichtigt werden. Und wir sind jetzt in Europa auch im gemeinsamen Prozess, diesen Weg zu definieren und auf die Interessen, die wir dort einbringen, auch zu achten.
Eine Nachfrage hätte ich. Die EU gibt ja mit der AMLA ihren richtlinienbasierten Ansatz auf und greift jetzt auf das Instrument der EU-Verordnung. Das heißt, man kann direkt durchgreifen. Die AMLA reißt also hier Kompetenzen an sich, die ja bisher zur nationalen Finanzaufsicht gehörten. Und ich gehe davon aus, dass die AMLA auch selbst weitere Standards in den nächsten Jahren verbindlich festschreiben wird. Wie wollen Sie als Finanzminister dafür sorgen oder überhaupt noch in der Lage sein, eine auf den deutschen Finanzmarkt abgestimmte Regulierung zu gewährleisten?
Ich bitte, wir brauchen europäische Regulierung. Das ist wichtig und das ist auch die Position der Bundesregierung. Das habe ich gestern in Brüssel auch klar gemacht, dass wir gerade in diesem historischen Moment, in dem wir sind, wo wir doch mehr Europa denn je brauchen, dass es darauf ankommt, dass wir jetzt die nächsten Schritte gehen mit der Kapitalmarktunion, mit der Bankenunion, mit genau diesen Prozessen. Wir als Deutschland auch mit Frankreich, mit Polen treibende Kraft sein müssen, um bei den europäischen Einigungs- und Vertiefungsprozessen voranzukommen. Das ist doch das klare Signal, das diese Bundesregierung sendet. Aber seien Sie sich sicher, wir werden darauf achten, dass der Finanzstandort Deutschland, dass die Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher auch gewahrt bleiben. Und trotzdem werden wir Druck machen, dass wir in Europa treibende Kraft sind. Ich finde, das muss unser Anspruch sein, erst recht in diesen Zeiten.
So, ich schaue, wenn es zu dieser Hauptfrage keine Nachfragen mehr gibt, dann kommen wir zum nächsten Hauptfragekomplex, in dem Fall zur Unionsfraktion. Und wenn ich den Tausch hier richtig verstehe, Dr. Carsten Brodesser.
Ja, Frau Präsidentin, vielen Dank. Meine Frage richtet sich an Bundesfinanzminister Klingbeil. Mit Blick auf den aktuellen Alterssicherungsbericht verfügen über ein Drittel aller sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland über keine weiteren Ansprüche zur Altersvorsorge neben den Ansprüchen aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass die private Altersvorsorge zukünftig eine gewichtigere Rolle im Altersvorsorgemix spielen sollte? Und zu welchem Zeitpunkt plant die Bundesregierung die im Koalitionsvertrag vereinbarte Reform der Riester-Rente konkret umzusetzen?
Herr Kollege, vielen Dank für die Frage. Und lassen Sie mich vorweg eine Sache betonen, die mir sehr wichtig ist. Wir können sehr froh sein, dass wir eine so starke gesetzliche Rente in Deutschland haben und dass wir auch in den letzten Jahren immer darauf geachtet haben, dass die gesetzliche Rente stabilisiert wird. Und das ist ja auch etwas, was wir in der Koalition verabredet haben, dass das Rentenniveau jetzt sehr schnell bei 48% gesichert wird und Menschen, die hart arbeiten in diesem Land, die viel getan haben dafür, dass wir auch in einem starken Land sind, dass die gesehen werden mit einer auskömmlichen Rente. Und darüber hinaus Darüber hinaus gibt es aber die klare Verabredung, dass wir die private Rente auch reformieren, dass wir sie stärken, dass wir die betriebliche Rente auch reformieren, dass wir sie stärken und dass wir mit einer Frühstartrente auch dafür sorgen, dass junge Menschen schon auch rangeführt werden an alles das, was im Rentenbereich über Fondslösungen auch möglich ist. Also das gehen wir an, das werden wir auch zügig angehen. Wir haben gerade über die Rentenreform schon gesprochen und die Rentenkommission. Und wir waren uns einig, dass alle drei Säulen gestärkt werden müssen. Und in dem Sinne werden wir Rentenreform dann noch umsetzen.
Herr Bundesminister, auch unsere Fraktion teilt natürlich die Auffassung, dass die gesetzliche Rente die zentrale Säule der Altersvorsorge sein sollte. Gleichwohl stellt sich die Frage, welche konkreten Schritte plant denn die Bundesregierung, um die Verbreitung der privaten Altersvorsorge gegebenenfalls auch zu erhöhen? Stichwort Ausweitung des Förderberechtigtenkreises.
Herr Kollege, Sie werden verstehen auch, dass ich der Kommission, die ja Vorschläge machen wird, da nicht vorgreifen will, aber dass wir insgesamt doch feststellen können heute, dass zu wenig Menschen beispielsweise im Riester-System drin sind und dass wir den Anspruch haben müssen, dass viel mehr Menschen auf diesen Teil auch der privaten Rente zugreifen und dass wir uns politisch fragen müssen, wie können wir das ermöglichen. Das ist die Aufgabe, das ist das, was wir uns im Koalitionsvertrag vorgenommen haben und das, was wir umsetzen werden.
So, hatten wir schon die Nachfrage? Schon? Genau. Ich habe jetzt noch drei Fragen zu diesem Themenkomplex. Einmal von Herrn Eckert, einmal von Herrn Meiser und einmal von Herrn Dr. Grau und auch noch mal die Union. Ja, dann nehme ich das dann mit rein. So, dann würden wir jetzt mit Herrn Eckert weitermachen.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Es wurde ja gerade vom Kollegen gesagt, zentrale Säule unserer Rentenvorsorge ist das Rentensystem. Herr Bundesminister der Finanzen, Herr Klingbeil, helfen Sie uns, dass wir Abgeordneten in Zukunft auch in die normale Rentenversicherung einzahlen und keine Sonderabsicherung mehr haben.
Ich helfe Ihnen sehr gerne. Und will das hier ausdrücklich als meine private Meinung auch markieren. Da kann ich mich jetzt auch in der neuen Rolle nicht verstellen, dass ich, seitdem ich Mitglied dieses Parlaments dafür bin, dass sein darf, dass ich als Abgeordneter dafür kämpfe, dass wir als Politikerinnen und Politiker auch in die gesetzliche Rente reingehen. Ich finde, das wäre ein richtiger Schritt, aber ich will das an dieser Stelle ausdrücklich als meine private Meinung markieren. Wir haben in der Bundesregierung gesagt, es kommt zu einer Reformkommission, die soll Vorschläge machen. Aber ein solcher Schritt würde für mich beispielsweise dazugehören. Ich glaube, das wäre sinnvoll und das wäre auch ein wichtiges Signal an die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, dass wir gemeinsam in einem Rentensystem sind.
So, dann kommen wir zu Herrn Meiser.
Herr Bundesminister Frei, ich glaube, wir sind alle einig, die gesetzliche Rente muss dringend zukunftsfähig gemacht werden, vor allem um gegen Altersarmut zu sichern. Nun hat Frau Arbeitsministerin Baas vorgeschlagen, dass auch Beamtinnen und Beamte in die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen werden sollen. Das ist grundsätzlich aus unserer Sicht der richtige Ansatz. Meine Frage ist nun aber an Sie, ist das die Position der Bundesregierung? Und darüber hinaus, wenn das denn geplant ist, ist denn geplant, das Niveau der Altersversorgung von Beamtinnen und Beamten auf das niedrige Niveau, das wir jetzt schon haben, abzusenken oder insgesamt das Niveau anzuheben, sodass niemand am Ende in Altersarmut dasteht, egal ob Beamter, Beamtin oder normaler, abhängig Beschäftigter?
Sehr geehrter Herr Kollege Meiser, es ist zunächst einmal so, das gilt sowohl für Renten wie auch für Pensionsansprüche, die sind eigentumsgleich und insofern ist alles das, was erworben ist, auch nicht durch eine staatliche Entscheidung in einem Rechtsstaat wieder zurückzunehmen. Und deswegen bedeutet es, dass Sie solche weitreichenden Entscheidungen immer nur auf die Zukunft gerichtet treffen könnten. Aber auch auf die Zukunft gerichtet gilt, dass wir Reformmaßnahmen ins Werk setzen müssen, die insgesamt dazu führen, dass die Herausforderungen, die sich aus dem demografischen Wandel ergeben, auf mehr als nur eine Generation verteilt wird. Das sind wir den jungen Menschen bei uns im Land schuldig. Wenn Sie die Bemessungsgrundlage erweitern, also mehr Menschen in die Rentenversicherung einbezahlen, beispielsweise Beamte, Freiberufler, andere, die eigene Versorgungswerke haben, dann bedeutet das eben auch, dass die im gleichen Volumen, wie sie einbezahlt haben, nach dem Äquivalenzprinzip auch wieder aus dieser Kasse herausbekommen. Und deswegen haben Sie die grundsätzlichen Probleme damit nicht gelöst.
Das war jetzt keine Antwort auf die Frage, Herr Minister.
So. Wir kommen dann jetzt zur letzten Fragestelle in dieser Regierungsbefragung. Herr Dr. Grau, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich möchte meine Frage auch noch mal an Herrn Kanzleramtsminister Frey richten und schließe mich direkt an die Vorfragenden hier an. Sie verweisen gerade auf das Äquivalenzprinzip in der Rente hin. Aber können Sie bitte erläutern, warum es nicht sinnvoll wäre, gerade jetzt angesichts des demografischen Wandels und der jetzt in Rente gehenden Boomer-Generation, warum wir da nicht die Beitragung gerade für Beamte in die gesetzliche Rentenversicherung von Abgeordneten und von Selbstständigen erweitern, weil wir gerade jetzt in den nächsten Jahren ein besonderes Problem haben, dass in 20 Jahren dann, wenn es um die Auszahlung der Renten geht, auf die Sie gerade gewiesen haben, ja nicht mehr haben. Vielen Dank.
Sehr geehrter Herr Kollege Dr. Grau, trotz allem ist das, was Sie vorschlagen, letztlich ein Wechsel auf die Zukunft. Die Konsequenzen haben zukünftige Generationen zu tragen, nicht wir. Und deswegen halte ich das nicht für einen verantwortungsvollen Weg. Insgesamt müssen wir schauen, dass wir die Auswirkungen der Demografie für alle Menschen bei uns im Land, unabhängig davon, in welche Altersversorgung sie einbezahlen, gleich machen. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Und ansonsten wäre es eine Milchmädchenrechnung. Wir müssen schauen, wie wir verantwortungsvoll für diejenigen umgehen, die jetzt ausgebildet werden, diejenigen, die jetzt im Erwerbsprozess stehen, diejenigen, die jetzt bezugsberechtigt in der Rente oder als Pensionäre sind. Aber alles Geld, was Sie ausschütten, müssen Sie in irgendeiner Weise vorher bezahlen. Und auch die Frage, welchen Aufwand es für den Staat bedeutet, ist nicht hinreichend beantwortet. Denn natürlich müsste der Staat für Beamte in eine Altersversorgung einbezahlen. All das muss man mit bedenken. Und deshalb ändern Sie an den demografischen Herausforderungen durch eine solche Herangehensweise nichts.
So, dann darf ich an dieser Stelle die Befragung beenden und mich für die